Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Mundgesundheit bei Kindern, Wichtiges für den Pädiater von J. Einwart. Einleitung.
Karies, die epidemiologisch bedeutsamste Erkrankung der Mundhöhle im Kindesalter, ist vermeidbar. Die theoretischen Voraussetzungen hierfür sind seit langem bekannt und formuliert als die klassischen Säulen der Kariesprophylaxe. Erstens, zahngesunde Ernährung, zweitens, effiziente Mundhygiene und drittens, regelmäßige Fluoridanwendung. In der Praxis ergeben sich jedoch bei der Umsetzung entsprechender Vorschläge mitunter erhebliche Probleme, da, mit Ausnahme der Fissurenversiegelung, die Wirksamkeit der genannten Maßnahmen und somit der Mundgesundheitszustand entscheidend von der Mitarbeit des Patienten bzw. seiner Eltern oder und Bezugspersonen abhängig ist.
Merke: Zahngesundheitsbewusstes Verhalten ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden. Gesundheitsbewusstsein.
Voraussetzung hierfür ist eine möglichst früh einsetzende tägliche Konfrontation mit diesem Thema. Diese Anerziehung eines Zahnbewusstseins oder Zahngewissens erfolgt am besten im Kleinkind- und Kindergartenalter. Eine erst bei Jugendlichen und Erwachsenen einsetzende präventive Betreuung führt nur in seltenen Fällen zu einer dauerhaften Verhaltensänderung. Verhaltensweisen, die in früher Kindheit erworben werden, sind später sehr änderungsresistent. Gleichgültig, ob es sich um gesundheitsgerechtes oder gesundheitsriskantes Verhalten handelt.
Gruppenprophylaxe.
Durch regelmäßige Zahnputzübungen zu Hause und im Kindergarten, der Grundschule, durch spielerisches, kindgerechtes Hinführen an die Thematik, wird zahnbewusstes Verhalten im Sinne eines alltäglichen Rituals zu Hause bzw. einer sozialen Norm regelrecht eingefahren und somit letztlich zur selbstverständlichen Gewohnheit. Die Frage nach dem Warum Mundhygiene wird auf diese Weise eindeutig beantwortet, weil es alle tun. In diesem Zusammenhang sind als pädagogisch bedeutendste Bezugspersonen insbesondere Eltern und Erzieher gefordert.
Zahnärzte.
Die Verantwortung der Zahnärzte und ihrer Prophylaxeassistentinnen liegt im Wesentlichen in der Vermittlung des fachlichen Know-how, das heißt des Wie und Womit. Wenn Kinderärzte und Hebammen unterstützend tätig sind, hat sich dies als sehr hilfreich bewährt. Als wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg müssen in diesem Zusammenhang folgende Faktoren angesehen werden. Kooperation: Zahnarzt, Zahnarzthelferin, Kinderarzt, Hebamme auf der einen und Eltern, Erzieher und Lehrer auf der anderen Seite arbeiten konstruktiv zusammen. Die Vorbildfunktion von Eltern, Erziehern und Lehrern ist bei Vor- und Grundschulkindern von enormer Bedeutung. Nur bei Harmonie der Auffassungen dieser wichtigen Bezugspersonen um die Bedeutung der Zahngesundheit kann sich der Nutzen der Prophylaxe voll entfalten. Disharmonien führen hingegen zu einer Minderung der Effizienz. Ein Positivbeispiel wären gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Elternabende, Zahnputzwochen etc. Koordination der Tätigkeit. Die Ausführenden sprechen eine Sprache. Ein Negativbeispiel wäre, wenn sich Zahnärzte, Ärzte für Fluorid aussprechen und Erzieherinnen dagegen. Kontinuität. Die Durchführung der Maßnahmen sollte während der gesamten Kindergarten- und Grundschulzeit gewährleistet sein. Ein Beispiel für Kontinuität: Einmal jährlich stattfindende Untersuchungen bewirken wenig. Regelmäßige Zahnputzübungen, regelmäßige Hinweise auf zahngesunde Ernährung und Fluoridanwendung sind angezeigt. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehern sichergestellt werden. Erzieher und Lehrer sind in dieser Altersgruppe enorme Vorbilder. Kompetenz. Kompetenz ist auf zahnärztlicher wie pädagogischer Seite erforderlich. Optimal ist, wenn jeder die Fachkompetenz des anderen akzeptiert. Als Negativbeispiel kann man Folgendes anführen. Eine engagierte Lehrerin berichte darüber, wie schwer Verhaltensänderung bei Erstklässlern zu bewirken sei. Sie habe ein halbes Jahr gebraucht, um die Kinder vom Schulbrot mit Nutella auf Schulbrot mit Honig umzustellen.
Fachliche Grundlagen der Prophylaxe von Zahnhartsubstanzdefekten. Äthiologie.
Die Zahnhartsubstanzen bestehen im Wesentlichen aus einer speziellen Calciumverbindung. Eine Zerstörung dieser Verbindung ist nur möglich durch Säuren oder Traumen. Prophylaxe von Erkrankungen der Zahnhartsubstanz bedeutet somit Schutz vor Säureangriffen oder Traumen.
Säuren.
Bezüglich der Herkunft der Säureangriffe müssen zwei Quellen unterschieden werden. Erstens direkte Säureangriffe. Externe, zum Beispiel Fruchtsäuren aus der Nahrung, Medikamente. Interne, Magensäure. Zweitens indirekte Säureangriffe. Bakterien in Belägen auf der Zahnoberfläche metabolisieren Zucker zu Säuren. Der menschliche Organismus ist grundsätzlich auf diese Attacken eingestellt. Im Speichel befinden sich letztlich alle Ersatzteile, die für eine Reparatur der demineralisierten Zahnhartsubstanz erforderlich sind. Aus diesem Grund führt auch nicht jede Demineralisation zwangsläufig zum Defekt. Nur dann, wenn die Bilanz aus Demineralisation und Remineralisation negativ ist. Das heißt, wenn dauerhaft mehr Material aus der Zahnhartsubstanz entfernt, als wieder eingelagert wird, kommt es zum Defekt.
Merke: Säureeinwirkungen führen bei direkten Säureangriffen zur Erosion, bei indirekten Säureangriffen zur Karies. Trauma:
Traumatische Einwirkungen sind möglich. Akut durch versehentliche oder absichtliche intensive mechanische Gewalteinwirkungen und chronisch durch bewusste oder unbewusste geringfügige, aber lang anhaltende mechanische Überlastung.
Merke: Im ersten Fall resultieren Frakturen, im letzteren Fall Abrasionen.
Epidemiologisch mit Abstand am bedeutsamsten ist die Zahnkaries. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf die Prophylaxe des Zahnkaries im Milch- und Wechselgebiss.
Kariesprophylaxe im Detail.
Ein Schutz vor Zahnkaries ist immer dann gewährleistet, wenn es gelingt, Säureattacken aus den Belägen auf der Zahnoberfläche zu vermeiden und Demineralisation gar nicht erst zuzulassen bzw. möglichst schnell zu remineralisieren. Verbesserter Schutz des Zahns durch Fluoride und durch Fissurenversiegelung. Reduktion des Säureangriffs. Entzug des Substrates für die Bakterien, es wird keine Säure gebildet. Gründliche Belagentfernung auf der Zahnoberfläche. Die Säure wird zwar gebildet, schädigt aber mangels Kontakt nicht den Zahn.
Zahngesunde Ernährung.
Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Karies und Ernährung werden in der Literatur ausführlich abgehandelt und sollen an dieser Stelle daher nicht nochmals aufgelistet werden.
Merke: Die Reduktion der Häufigkeit zuckerhaltiger Zwischenmahlzeiten ist wichtiger als die Reduktion der Menge. Regeln der Zuckerzufuhr.
Im Tagesablauf sollten möglichst viele zuckerfreie Intervalle vorhanden sein. Die Art der Zufuhr vergärbarer Kohlenhydrate ist so zu wählen, dass die Kontaktzeit mit den Zähnen möglichst kurz ist. Die praktische Relevanz der verschiedenen Ansatzpunkte ist dabei durchaus unterschiedlich.
Verzicht auf zuckerhaltige Nahrung.
Allgemein gehaltene Forderungen, zum Beispiel auf die Zufuhr zuckerhaltiger Nahrung zu verzichten, sind in der Praxis nicht realisierbar. Die wichtigsten Gründe für diese Feststellung sind die folgenden. Man kann bewusst nur auf das verzichten, was man kennt. Circa 70% des Zuckers in unserer Nahrung sind versteckt und können nicht identifiziert werden. Auch Empfehlungen, Süßigkeiten zu vermeiden, sind insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nur wenig hilfreich, da diese mit dem Begriff süß in der Regel nur wenige Süßwaren assoziieren. Andere in großen Mengen konsumierte Produkte, wie zum Beispiel Nuss-Nougat-Cremes oder gesüßte Getränke, werden hingegen gar nicht als Süßigkeit registriert. Dazu kommt, dass eine spontane Vorliebe für die Geschmacksempfindung süß angeboren zu sein scheint. Der erste Kontakt eines Säuglings mit der Nahrung ist süße Muttermilch. Süßes ist beliebt. Man will gar nicht darauf verzichten.
Wahl der Nahrungsmittel.
Die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Ernährung wird unmittelbar begleitet von einer wachsenden Verunsicherung über die Wahl des richtigen Nahrungsmittels. So stehen beispielsweise die Mütter vor dem konkreten Problem, einerseits gesundheitliche Aspekte bei der Nahrungsauswahl berücksichtigen zu wollen und andererseits selbst keine zutreffende Bewertung des Nahrungsangebots bzw. der eigenen Ernährung vornehmen zu können. Einziger Orientierungspunkt vieler Eltern bleibt dann beispielsweise die veröffentlichte Meinung bzw. die Werbung. Offensichtlich sind, und die entsprechenden Verkaufszahlen bestätigen dies eindrucksvoll, viele Mütter tatsächlich der Ansicht, mit Nuss-Nougat-Creme und Honig ihren Kindern gesundheitlich das Beste für den Tag mitzugeben. Gleichfalls ist beeindruckend, dass und wie Mütter trotz Wissens um den schädlichen Einfluss des Zuckers als Dickmacher und Zahnschädiger zu einer positiven Einstellung gegenüber dem Zuckerverzehr ihrer Kinder gelangen. So glauben 33% der Mütter, Zucker fördere das Wachstum der Kinder. 51% der Mütter, Zucker diene als Nervennahrung. 58% der Mütter betonen bei Nuss-Nougat-Creme den Gehalt an vielen Vitaminen. Eine Änderung der Verzehrgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen ist auf dieser Basis nicht zu erwarten.
Ausflug in die Psychologie beim Essverhalten.
Eine Umstellung des Ernährungsverhaltens größerer Bevölkerungsteile ist nur äußerst schwer möglich. Nicht zuletzt deswegen, weil Ernährung nicht nur das bloße Hunger- und Durstgefühl abdeckt, sondern von vielen psychologischen und sozialen Zusatzbedürfnissen überlagert ist. Das Essverhalten ist affektiv und sozial überformt. Das Sättigungsgefühl substituiert nicht selten Bedürfnisse nach Zuneigung, Sicherheit und affektiver Selbstkontrolle. Das Ernährungsverhalten unterliegt nur partiell kognitiver Verfügbarkeit. Selbst die Einsicht, ein gesundes Ernährungsverhalten praktizieren zu müssen, führt oft nicht zu einer Ernährungsumstellung, weil eine solche Umstellung leicht in Konflikt gerät mit psychoaffektiv überlagerten Zusatzbedürfnissen. Wie aus Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hervorgeht, dominiert zum Beispiel bei 70% der Bundesbürger das sensorische Erlebnis. Das heißt, bei vorgegebener Alternative, Geschmack oder Gesundheit entscheidet sich eine deutliche Mehrheit für das Geschmackserlebnis. Ein zusätzliches Hindernis für die Verhaltensänderung bedeutet, dass die Aspekte Gesundheit und Geschmack von der Bevölkerung in der Regel als sich gegenseitig ausschließende Bedingungen angesehen werden. Die Auswahl der Nahrung erfolgt daher im Wesentlichen bedürfnisorientiert und nicht bedarfsgerecht.
Zuckeraustauschstoffe.
Die Substitution mit Zuckeraustauschstoffen, insbesondere Xylit, hat sich als effektive Methode der Kariesprophylaxe klinisch bewährt. In der bereits als klassisch geltenden Turku-Zuckerstudie konnte unter anderem nachgewiesen werden, dass ein Austausch des Zuckers in der Nahrung durch Xylit die Entstehung kariöser Läsionen praktisch verhindert, während die Kontrollgruppe einen durchschnittlichen Zuwachs von 7 Zahnflächen mit Karieserfahrung pro Person aufwies.
Xylit.
Die Sonderausstellung des Xylits wird nach neueren Untersuchungen unter anderem damit begründet, dass Xylit neben der Eigenschaft der Nicht-Fermentierbarkeit durch Plaque-Bakterien die Fähigkeit besitzt, die Anzahl von Mutanstreptokokken zu reduzieren. Ein eindeutiger Dosiswirkungseffekt sowohl bei der Trägersubstanz Kaugummi als auch bei Einsatz in Zahnpasten konnte nachgewiesen werden. Neue Perspektiven eröffnen auch Studien, nach denen der Zusatz von Xylit in einer fluoridhaltigen Zahnpasta einen additiven, möglicherweise sogar synergistischen kariesprophylaktischen Effekt hat. Diese Erkenntnisse sind insbesondere deswegen von erheblicher praktischer Bedeutung, da der vollständige Ersatz kohlenhydratreicher Nahrungsmittel durch Zuckeraustauschstoffe sowohl aus lebensmitteltechnologischer Sicht als auch wegen möglicher Nebenwirkungen nur in begrenztem Umfang möglich ist. Als realisierbare, sinnvolle und gesundheitlich unbedenkliche Maßnahme erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihre Verwendung in Produkten, die überwiegend als Zwischenmahlzeiten konsumiert werden. Anhand des Zahnmännchens mit dem Schirm können entsprechende Artikel vom Konsumenten ohne größere Probleme identifiziert werden.
Merke: Zuckeraustauschstoffe sollten bei Zwischenmahlzeiten eingesetzt werden. Kave: Laxierende Wirkung bei übermäßigem Verzehr von Zuckeraustauschstoffen. Zwischenmahlzeiten.
Die Reduktion der Häufigkeit bakteriell bedingter Säurestöße durch entsprechende Verhaltensänderung, das heißt Reduktion der Häufigkeit von Zwischenmahlzeiten, scheint aus der Sicht des Zahnarztes bzw. seiner Teammitglieder noch am ehesten realisierbar zu sein. Wie die tägliche Erfahrung zeigt, denken die meisten Patienten bei der Aufforderung, weniger Süßigkeiten zu verzehren, mehrheitlich an eine mengenmäßige Begrenzung und nicht an eine Begrenzung der Häufigkeit der Zufuhr.
Merke: Der Ersatz des Wortes weniger durch seltener bringt häufig verblüffende Erfolge. Art der Nahrungsaufnahme.
Ebenfalls gut zu vermitteln ist die Tatsache, dass klebrige bzw. lang in der Mundhöhle verweilende Produkte einen besonders schädlichen Effekt auf die Zahngesundheit ausüben und es daher gilt, derartige Nahrungsbestandteile möglichst schnell zu eliminieren. In diesem Zusammenhang sollte auch darauf hingewiesen werden, dass ein und dasselbe Produkt in Abhängigkeit von der Art der Zufuhr und weiteren relevanten Faktoren höchst unterschiedliche Kariogenität aufweisen kann. Die Saugerflaschenkaries bei Kleinkindern ist hierfür ein gutes Beispiel.
Saugerflasche.
In mehreren vergleichenden Studien zeigten sich Faktoren, die bei Kindern mit Saugerflaschenkaries signifikant häufiger beobachtet werden können als bei kariesfreien Gleichaltrigen. Dazu gehören eine bestimmte Flaschenart, die Verabreichung der Flasche zum Schlaf und der selbstständige Zugriff des Kindes zur Flasche neben der Vorliebe für das Geschmackserlebnis süß. Bezüglich der Trinkmenge, der Verabreichung der Flasche am Tag, der Fluoridgabe, der Dauer des Stillens oder der Mundhygienegewohnheiten bestehen keine Unterschiede zu Kindern ohne Baby-Bottle-Syndrom. Das bedeutet, die Nuckelflasche stellt dann einen Risikofaktor dar, wenn sie dem Kind andauernd mit kariogenem Inhalt zur Verfügung steht, insbesondere beim Einschlafen.
Mundhygienemaßnahmen.
Die Feststellung, ein sauberer Zahn bleibt gesund, unterstreicht deutlich den Stellenwert, den die Mundhygiene im Rahmen kariesprophylaktischer Maßnahmen prinzipiell einnehmen könnte. Auf den einfachsten Nenner gebracht, betrifft die Mundhygiene die regelmäßige und häufige Entfernung der Zahnbeläge, noch bevor sie zur aktiven mikrobiellen Plaque heranreifen.
Merke: Reife Plaque entsteht innerhalb von 48 Stunden.
Oberstes Ziel aller mundhygienischen Maßnahmen muss es daher sein, die Entstehung reifer Plaque zu verhindern oder sie möglichst frühzeitig vollständig zu entfernen.
Hilfsmittel.
Hierzu steht eine große Anzahl von mechanischen und chemischen Hilfsmitteln zur Verfügung, die grob eingeteilt werden können in Hilfsmittel zur Reinigung der sichtbaren Zahnflächen, Hilfsmittel zur Reinigung der Zahnzwischenräume, unterstützende Maßnahmen.
Zahnbürste.
Bekanntestes, wichtigstes und am meisten eingesetztes Hilfsmittel zur Mundhygiene ist nach wie vor die Zahnbürste, die in zahlreichen Variationen durch den Handel angeboten wird. Entscheidend für die Auswahl der optimalen Zahnbürste sind letztlich die individuellen oralhygienischen, anatomischen und biologischen Indikationen sowie die individuellen manuellen Fähigkeiten. Für die Belagentfernung beim Erwachsenen gilt allerdings, dass bei korrekter Anwendung mit rotierend oszillierenden elektrischen Zahnbürsten ein höherer Grad an Belagentfernung erreicht werden kann als bei Verwendung von Handzahnbürsten.
Zahnbürstenempfehlungen.
Nach dem heutigen Kenntnisstand können vor allem die Produkte empfohlen werden, die bezüglich der relevanten Einzelteile folgende Merkmale aufweisen. Die Einzelborste besteht aus einem chemisch beständigen Kunststoff. Die Borstenenden sind abgerundet. Das Bürstenfeld ist aus einem vielbündeligen Borstenfeld zusammengesteckt. Es ist nicht breiter als ein Zahnputzabschnitt, das heißt 2 bis 3 Zähne, und erlaubt die Zugänglichkeit in allen Zahnputzabschnitten. Der Zahnbürstengriff soll gut in der Hand liegen. Er unterstützt die Führung der Zahnbürste. Griffe mit stärkerem Durchmesser erleichtern die kontrollierte Bewegung des Bürstenfeldes in der Mundhöhle. Sie sind insbesondere bei Kindern und motorisch eingeschränkten Personen vorzuziehen. Diese sehr stark verallgemeinernden Feststellungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Modifikationen und Differenzierungen, zum Beispiel bezüglich der Form, der Länge und Dicke des Griffes, der Härte der Borsten und der Breite des Bürstenfeldes, wichtig und sinnvoll sein können. Auch die Frage, ob elektrisch oder manuell geputzt werden soll, kann nicht pauschal beantwortet werden. Entscheidend ist, mit welcher Maßnahme die Plaque im Einzelfall am besten zu entfernen ist, ohne Schäden an der Zahnhartsubstanz oder am Parodontium auszulösen. Trotz vielerlei Verbesserungen im Detail, trotz ausgefeilter Zahnputzsystematik und großer Gewissenhaftigkeit wird eine vollständige Entfernung der Beläge mit der Zahnbürste allein kaum gelingen.
Merke: Die zusätzliche Anwendung von Hilfsmitteln zur Interdentalhygiene ist empfehlenswert. Interdentalhygiene.
Das bekannteste Hilfsmittel zur Reinigung der Interdentalräume ist Zahnseide.
Zahnseide.
Für den häuslichen Einsatz, etwa ab Beginn der zweiten Wechselgebissphase bewährt, haben sich ungewachste Zahnseiden, das heißt dünne, aus vielen Nylonfäden gezwirnte Zahnseiden, die an rauen Zahnoberflächen auffasern und an kariösen Läsionen aufreißen. Ungewachste Zahnseide stellt somit für den Patienten als Nebeneffekt zur Interdentalraumhygiene noch ein Diagnostikum dar, mit dessen Hilfe er frühzeitig krankhafte Veränderungen im Interdentalraum erkennen kann.
Zahnseide. Merke: Ungewachster Zahnseide ist der Vorzug zu geben. Superfloss.
Eine Modifikation der Zahnseide ist Superfloss. Dieses ist aufgebaut aus 3 verschiedenen Komponenten: einem kurzen versteiften Einfädelstück, einem aufgebauschten Zwischenstück und einem längeren, ungewachsten Endstück. In der Praxis der Kinderzahnheilkunde besonders bewährt hat sich dieses Hilfsmittel bei der Zahnzwischenraumhygiene von Jugendlichen mit kieferorthopädischen Bändern.
Merke: Superfloss ergänzt die häusliche Hygiene bei festsitzenden Zahnspangen etc. Mundduschen.
Hinsichtlich ihrer reinigenden Wirkung werden Mundduschen als Mittel zur Mundhygiene hingegen häufig überschätzt. Mit dem pulsierenden Wasserstrahl können sicherlich vorteilhafte Massagewirkungen auf die Gingiva ausgeübt oder Speisereste entfernt werden.
Merke: Eine Beseitigung festhaftender mikrobieller Plaque ist mit Mundduschen jedoch nicht zu erreichen. Unterstützende Hilfsmittel.
Der reinigende Effekt der Zahnbürste wird durch Benutzung einer Zahnpaste erhöht. Die Hauptbestandteile von Zahnpasten sind je nach Produkt unterschiedlich eingebaut und haben unterschiedliche Funktionen.
Farb- und Geschmacksstoffe.
Sie dienen beispielsweise dazu, die Akzeptanz der Zahnpasta beim Verbraucher zu erhöhen, beziehungsweise durch attraktives Aussehen, guten Geschmack und gute Konsistenz die Compliance bezüglich der Mundhygiene zu fördern.
Putzkörper.
Rein mengenmäßig am stärksten vertreten sind, neben demineralisiertem Wasser, die Putzkörper. Sie unterstützen die Reinigungswirkung der Zahnbürste und sollen zusätzlich eine Wiederanlagerung von Belägen erschweren. Die Wahl des Putzkörpers ist zusätzlich deswegen von Bedeutung, da ungeeignete Putzkörper die Freisetzung von Wirkstoffen beeinträchtigen können und damit die Wirkung der Zahnpasta auf die Mundgesundheit abschwächen.
Feuchthaltemittel.
Sie sind mit einem 20-40%igen Mengenanteil unverzichtbare Bestandteile jeder Zahnpasta. Sie geben der Zahncreme Geschmeidigkeit und bieten Schutz vor Austrocknung. Am häufigsten eingesetzt werden Glycerin und Propylenglykol sowie die Zuckeraustauschstoffe Xylit und Sorbit.
Bindemittel.
Sie machen ca. 2% Mengenanteil aus und verhindern die Trennung der Feuchtigkeit von den festen Bestandteilen der Pasta und sorgen somit für deren Stabilität.
Schaummittel.
Diese unterstützen die Benetzung der Zahnoberflächen. Sie verstärken die Reinigungswirkung der Putzkörper durch Erleichterung der Plaqueablösung. Außerdem können sie die Aktivität von Wirkstoffen positiv wie negativ beeinflussen. Der Gehalt an Schaummitteln soll 2% der Zahnpastamenge nicht überschreiten, um Gingiva-Irritationen zu vermeiden. In Zahnpasten kommen insbesondere Natriumlaurylsulfat, Aminfluorid und Betaine zur Verwendung. Art und Anzahl der Wirkstoffe wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter optimiert. Aus kariesprophylaktischen Gründen sollte eine moderne Zahnpasta vor allem ionisierbares Fluorid in ausreichendem Maß enthalten. Weitere bekannte Wirkstoffe sind antibakterielle Substanzen, lösliche Pyrophosphate, Zinkcitrat, Trihydrat oder Natriumhexametaphosphat zur Hemmung der Zahnsteinneubildung sowie Kaliumnitrat, Strontium bzw. Kaliumchlorid zum Schutz vor überempfindlichen Zahnhälsen.
Merke. Aus fachlicher Sicht entscheidend für die Zahngesundheit sind die Putzkörper, Tenside und Wirkstoffe bzw. deren Kombination. Chemische Plaquekontrolle.
Die mechanische Reinigung der Zahnoberflächen kann durch zusätzliche Anwendung chemischer oder medikamentöser Hilfsmittel zur Plaquebeeinflussung ergänzt werden, als sogenannte Chemoprävention. Auf diese Weise soll die Bildung von Gingivitis, Karies, Zahnstein und Parodontitis vermieden werden. Im Milch- und Wechselgebiss haben insbesondere folgende Wirkstoffe, Wirkstoffkombinationen praktische klinische Bedeutung.
Chlorhexidindigluconat.
Dieses ist nach wie vor der Goldstandard aller Wirkstoffe zur chemischen Plaquekontrolle. Als Spüllösung in Zahnpasten, als Gel oder Lack appliziert, bindet sich Chlorhexidin an die oralen Weichgewebe wie auch an die Zahnoberflächen und entfaltet dort in Abhängigkeit von der Konzentration sowohl Plaque- und Gingivitis als auch karieshemmende Effekte. Bezüglich der Plaque- und Gingivitis-Reduktion ist es dabei allen anderen bekannten Wirkstoffen aufgrund seiner hohen Substantivität überlegen. Aus kariesprophylaktischer Sicht besonderes Interesse erfährt Chlorhexidindigluconat wegen seiner ausgeprägten antibakteriellen Wirkung auf Mutanstreptokokken, den Pionierkeimen der Karies.
Merke: Chlorhexidin gilt als Goldstandard der chemischen Plaquekontrolle. Zinn.
Dieses kommt zum Beispiel als Zinnfluorid oder Zinnaminfluorid zum Einsatz. Plaquereduzierende Eigenschaften sind allgemein von Metallionen bekannt. Kationen wie zum Beispiel Zinn wirken bakteriostatisch oder bakterizid unter anderem durch Hemmung bakterieller Enzyme. Außerdem konkurrieren sie mit Calcium um Bindungsstellen an Hydroxylapatit. Dadurch wird unter anderem die Anlagerung von Bakterien an die Zahnoberfläche gehemmt.
Merke: In Kombination mit Fluorid, Aminfluorid, liegt ein Wirkungsspektrum vor, das als plaquehemmend, Gingivitis reduzierend und remineralisationsfördernd charakterisiert werden kann.
Entsprechend liegen die primären Einsatzgebiete dort, wo die Verhältnisse in der Mundhöhle sowie das Verhalten des Patienten keine effektive Belagentfernung ermöglichen und dadurch ein erhöhtes Risiko für eine Demineralisation bzw. die Entwicklung kariöser Läsionen besteht bzw. zu erwarten ist.
Praktische Bedeutung der Mundhygiene.
Die durch die verschiedenen Mundhygienemaßnahmen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Kariesprophylaxe werden durch ein nur ungenügendes Mundhygieneverhalten in der Praxis stark beeinträchtigt. Der Idealfall, zweimal tägliches Putzen mit jeweils ca. 2 Minuten Dauer, praktizieren in der Bundesrepublik Deutschland 13% der Senioren, 20% der Erwachsenen und 27% der Jugendlichen. Diese geringe Compliance liegt offensichtlich nicht nur an der Faulheit der Bevölkerung. Zum einen bestehen nach wie vor deutliche Wissensdefizite bezüglich der Grundlagen einer effektiven Mundhygiene. So kennen lediglich 3% der Jugendlichen den Begriff Zahnseide. Andererseits hält etwa die Hälfte dieser Altersgruppe die Symptombekämpfung von Mundgeruch für ausreichend.
Merke: Es ist auch heute noch von Wissensdefiziten bei der Mundhygiene auszugehen. Umsetzungsbereitschaft.
Abgesehen von Defiziten an aktivem Wissen besteht jedoch auch eine Diskrepanz zwischen den vorhandenen Kenntnissen und deren praktischer Umsetzungsbereitschaft. Beispielsweise putzen nur 12% der Jugendlichen, denen der Zusammenhang zwischen Süßigkeiten und Karies bekannt ist, anschließend die Zähne. Schließlich gaben im Rahmen einer aktuellen Untersuchung nahezu 50% der befragten 10- bis 14-Jährigen an, das Zähneputzen aus Bequemlichkeit gelegentlich nur vorzutäuschen. Selbstverantwortliches Handeln zugunsten der Zahngesundheit ist in dieser Altersgruppe nur unzureichend ausgebildet. Ganz abgesehen davon, dass der Stellenwert der Zähne im Vergleich zu anderen Attributen des äußeren Erscheinungsbildes nur als absolut untergeordnet eingestuft wird. Zudem glauben 70% der Jugendlichen, bereits ausreichend über die Möglichkeiten der Gesunderhaltung der Zähne informiert zu sein. Interesse an weiterer Aufklärung besteht nur bei knapp 30%. Die Situation bei den Erwachsenen ist nur unwesentlich günstiger. Die grundsätzliche Einstellung zur Zahngesundheit ist bei ihnen, vermutlich aufgrund persönlicher Negativerlebnisse, zwar etwas positiver, am Verhalten selbst ändert sich, zumindest was die Zahnputzfrequenz angeht, jedoch nichts. Zahnseide und Zahnzwischenraumbürste sind 43% bzw. 77% der Erwachsenen unbekannt.
Merke. Angesichts derartiger Daten ist davon auszugehen, dass das Mundhygieneverhalten allenfalls langfristig verbessert werden kann. Fluoridanwendung.
Die in den letzten Jahren in den meisten Industrieländern beobachtete Verbesserung des Gebisszustandes der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, wird von der Mehrheit der Epidemiologen auf den gesteigerten Verbrauch fluoridhaltiger Präparate im Rahmen der Kariesprophylaxe zurückgeführt. Bei regelmäßiger Anwendung in den empfohlenen Dosierungen können Verringerungen des Karieszuwachses in Größenordnungen bis zu 60% erzielt werden. Werte, die sich bei geeigneter Kombination mit effizienter Mundhygiene und zahnbewusstem Ernährungsverhalten noch weiter steigern lassen. Inwieweit und in welchen Größenordnungen zusätzliche Wirkungsmechanismen beteiligt sind, ist noch nicht endgültig geklärt. Bezüglich der Praxis der Fluoridanwendung liegen jedoch gesicherte Daten in ausreichender Menge vor. Die wichtigsten Erkenntnisse sind im Folgenden aufgeführt.
Direkter Kontakt mit der Zahnoberfläche.
Voraussetzung für die kariesprophylaktische Wirkung der Fluoride ist im Wesentlichen ihr direkter Kontakt mit der Zahnhartsubstanz. Die kariesprophylaktische Wirkung aller gebräuchlichen Methoden zur Kariesprophylaxe, der Trinkwasser-, der Speisesalz- und der Tablettenfluoridierung sowie der Applikation von fluoridierter Zahnpasta, Fluoridgelen, Fluoridlacken und Fluoridlösungen ist entscheidend abhängig von deren lokaler Bioverfügbarkeit und weniger vom Anteil systemisch zugeführten Fluorids. Die jahrzehntelang kontrovers diskutierte Frage der pränatalen Fluoridanwendung verliert angesichts dieser Erkenntnisse erheblich an Gewicht, zumindest was die Auswirkungen auf das Kind betrifft.
Merke: Der richtige Zeitpunkt für den Beginn der Fluoridprophylaxe liegt nach der Geburt, genauer nach dem Durchbruch des ersten Zahns. Nebenwirkungen.
Voraussetzung für mögliche Nebenwirkungen ist die systemische Zufuhr von Fluorid. Dabei ist irrelevant, aus welcher Fluoridquelle das für den Körper systemisch verfügbare Fluorid stammt. Das bedeutet also, dass nicht nur Fluorid aus der Nahrung, aus Trink-, Mineralwasser, aus fluoridiertem Kochsalz oder Tabletten als Ursache für mögliche Nebenwirkungen in Betracht gezogen werden muss, sondern auch Fluorid aus verschluckter Zahnpasta, verschlucktem Gel, Lack, etc., also jede mögliche systemische Fluoridquelle. Akute Nebenwirkungen sind extrem selten. Häufigste chronische Nebenwirkung ist die Dentalfluorose, die als Folge einer systemischen Überdosierung im Zeitraum der Schmelzbildung beobachtet werden kann.
Art und Häufigkeit.
Die Art und Häufigkeit der im Einzelfall indizierten Fluoridanwendung erfolgt bedarfsgerecht auf der Basis einer individuellen Fluoridanamnese in Abhängigkeit vom individuellen Kariesrisiko. Um optimale Wirkungen ohne Nebenwirkungen zu erzielen, ist, und dies gilt für jede Methode der Fluoridapplikation, zunächst im Rahmen einer Anamnese abzuklären, ob und gegebenenfalls wie viel Fluorid der Patient bereits aus anderen Quellen erhält. In Abhängigkeit vom Ergebnis sind dann entweder keine weiteren Maßnahmen, die isolierte Anwendung einzelner Methoden oder auch die Kombination mehrerer Verfahren indiziert.
Merke, Bei Empfehlung von Fluoridprodukten ist immer die Fluoridanamnese zu beachten.
Bei optimaler individueller Zusammenstellung geeigneter Fluoridmaßnahmen können Hemmungen des Karieszuwachses in erheblichen Größenordnungen erreicht werden. Im Rahmen der häuslichen und professionellen Fluoridanwendung haben sich bei sachgerechter Anwendung die im Folgenden genannten evidenzbasierten Methoden, die im Rahmen einer Leitlinie für Fluoridierungsmaßnahmen publiziert wurden, als gleichermaßen effizient und gesundheitlich unbedenklich bewährt. Am Konsensusverfahren beteiligt waren die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung, die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde, die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie, die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin e.V., die Deutsche Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin e.V. sowie der Bundesverband der Zahnärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.
Fluoridiertes Speisesalz.
Nach den zwischenzeitlich aus einer Reihe von Staaten vorliegenden Daten kann bei einer Anreicherung des Fluorids im Speisesalz auf 250 bis 350 Parts per Million bei minimalem Kostenaufwand und auch bei Patienten mit geringer Compliance zur Mundhygiene eine Verringerung des Karieszuwachses von 50-60%, das heißt in Größenordnungen wie bei einer Trinkwasserfluoridierung, erwartet werden. Dabei hat die Speisesalzfluoridierung im Vergleich zur Trinkwasserfluoridierung einen entscheidenden Vorteil, denn sie ist eine individuelle Maßnahme. Derjenige, der möchte, kann fluoridiertes Speisesalz konsumieren und von seiner kariesprophylaktischen Wirkung profitieren.
Praktische Empfehlungen zu fluoridiertem Speisesalz.
Ebenso wie alle anderen Darreichungsformen von Fluorid wirkt auch fluoridiertes Speisesalz aufgrund seiner lokalen Bioverfügbarkeit. Anwendungsbedingt wird das Fluorid jedoch auch resorbiert und somit systemisch verfügbar. Um zu hohe Fluoridkonzentrationen im Blut zu vermeiden, ist die Gabe von fluoridhaltigem Speisesalz in Regionen mit hohem Trinkwasserfluoridgehalt bei gleichzeitiger Einnahme von Fluoridtabletten oder der Verwendung von fluoridreichem Mineralwasser nicht angebracht. Ergänzend zur Kariesprophylaxe mit fluoridiertem Speisesalz soll die Anwendung fluoridhaltiger Zahnpasta erfolgen. Im ersten, teilweise auch im zweiten Lebensjahr nimmt das Kind kaum Speisesalz zu sich. In diesem Lebensabschnitt kann die Zufuhr von Fluorid in Form von fluoridhaltigen Kinderzahnpasten allein oder durch Gabe kombinierter Vitamin-D-Fluoridpräparate erfolgen.
Zufuhr von Fluoridtabletten.
Die Gabe von Fluoridtabletten stellt, zumindest bezüglich des Wirkungsgrades, eine Alternative zur Speisesalzfluoridierung dar. Die Art der Darreichung bietet dabei Vor- und Nachteile. Als entscheidender Vorteil muss die Tatsache angesehen werden, dass nur mit Tabletten eine exakte Dosierung der individuell optimalen Fluoridzufuhr möglich ist. Als großer Nachteil wiederum hat sich die mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung herausgestellt. Ein weiterer Nachteil ist die Notwendigkeit einer hohen Compliance. Die Tabletten sollten täglich verabreicht werden. Die Verordnungsrate ist rückläufig.
Merke: Fluoridtabletten sollten gelutscht werden. Leitlinie zu Fluoridtabletten.
Fluoridtabletten sind kariespräventiv wirksam. Da der kariespräventive Effekt bei durchgebrochenen Zähnen auf der lokalen Wirksamkeit des Fluorids beruht, sollten sie regelmäßig gelutscht werden. Es wird nur eine Form der systemischen Fluoridzufuhr empfohlen. Bei Verwendung von Fluoridtabletten für Kinder unter 6 Jahren muss eine Fluoridanamnese erhoben werden, um überhöhte Fluoridaufnahmen durch andere Quellen zu vermeiden.
Fluoridhaltige Zahnpasten.
Seit Jahrzehnten sind zahlreiche Zahnpasten auf dem Markt, die Fluoride enthalten. Die grundsätzliche karieshemmende Wirkung dieser Substanzen ist gut belegt und unstrittig. Obwohl auch für den Fachmann das derzeitige Marktangebot kaum noch überschaubar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten dieser Präparate in klinisch überwachtem Versuch bei 2x täglicher Anwendung eine Hemmung des Karieszuwachses von 20-40% bewirken.
Nebenwirkungen.
Gesundheitliche Risiken durch Gebrauch fluoridhaltiger Zahnpasten können bei richtiger Anwendung ausgeschlossen werden. Hinzuweisen ist allerdings auf die Möglichkeit der Entwicklung ästhetisch störender Schmelzflecken bei Überdosierung während der Phase der Schmelzentwicklung. Voraussetzung ist, dass große Mengen an Zahnpasta Fluorid verschluckt werden. Dieses Risiko besteht insbesondere beim Abusus aromatisierter Kinderzahnpasten. Ein Verhalten, das bevorzugt zwischen dem 3. bis 6. Lebensjahr zu beobachten ist. Dabei scheint gerade im 1. und 2. Lebensjahr die besonders kritische Phase für die Entstehung von Schmelzfluorosen an den Schneidezähnen zu liegen. Um derartige unerwünschte Begleiterscheinungen weitgehend auszuschließen, soll der Fluoridgehalt von Kinderzahnpasten maximal 0,05% betragen und die auf die Zahnbürste aufgebrachte Menge an Zahnpasta begrenzt. Zur Erleichterung für den Verbraucher ist das Borstenfeld bei vielen modernen Kinderzahnbürsten farblich markiert.
Merke: Schmelzflecken als Folge von Überfluoridierung sind meist nur ein ästhetisches Problem. Leitlinie zu fluoridhaltigen Zahnpasten.
Die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta ist eine wirksame kariespräventive Maßnahme. Der kariespräventive Effekt im bleibenden Gebiss steigt mit zunehmender Fluoridkonzentration in der Zahnpasta und häufigerer Verwendung. Die Wirksamkeit von Zahnpasten mit niedrigerem Fluoridgehalt ist bisher klinisch nicht ausreichend gesichert. Die dazu vorliegenden Ergebnisse sind uneinheitlich.
Fluoridhaltige Mundspülungen.
Eine Methode mit langer Tradition, die sich insbesondere in Skandinavien und dort bevorzugt im Rahmen der Gruppenprophylaxe großer Beliebtheit erfreut, sich in Deutschland jedoch bis heute, zumindest bei Kindern und Jugendlichen, kaum durchsetzen konnte, ist die Anwendung fluoridhaltiger Mundspülungen. Die dokumentierten Erfolgsraten sind sehr unterschiedlich.
Merke: Fluoridhaltige Spüllösungen sind, im Unterschied zu Fluoridtabletten, fluoridiertem Speisesalz und fluoridhaltiger Zahnpasta, keine Maßnahme zur Basisprophylaxe.
Sie sollten nur bei Patienten mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko verabreicht werden. Unabhängig davon gilt zudem: Personengruppen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist, sollten durch andere Fluoridierungsmaßnahmen geschützt werden.
Leitlinie zu fluoridhaltigen Mundspüllösungen.
Bei niedriger Kariesaktivität und regelmäßiger Mundhygiene mit fluoridhaltiger Zahnpasta wird die Anwendung fluoridhaltiger Mundspüllösungen nicht empfohlen. Bei Personen mit erhöhtem Kariesrisiko führt die kontrollierte Anwendung von Mundspüllösungen zu einer Reduktion des Kariesanstiegs und kann deshalb unabhängig von der Anwendung anderer Fluoridpräparate empfohlen werden.
Fluoridhaltige Gele.
Bemühungen, die Effizienz der Lokalapplikation von Fluorid mittels Zahnpasten zu steigern und hohe Kariesreduktionsraten bei möglichst wenigen Anwendungen zu erzielen, führten in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur Entwicklung fluoridhaltiger Gele. Als für den häuslichen Gebrauch besonders geeignet erwiesen sich fluoridhaltige Gele, die bis 10-mal höhere Fluoridkonzentrationen als fluoridhaltige Zahnpasten enthalten. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Wirksamkeit der fluoridhaltigen Zahnpasten deutlich verbessert. Es werden zwischenzeitlich Wirkgrade erzielt, die vor 50 Jahren allenfalls als Kombination einer täglichen Anwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta und wöchentlicher Anwendung fluoridhaltiger Gele erreicht wurden.
Merke: Aus heutiger Sicht ist die Anwendung fluoridhaltiger Gele nur noch bei Patienten mit einem erhöhten Kariesrisiko angebracht.
Bei regelmäßiger Anwendung entsprechender Präparate ergänzend zur Basisprophylaxe kann mit einer zusätzlichen Verringerung des Karieszuwachses in der Größenordnung von ca. 20% gerechnet werden.
Leitlinie zu fluoridhaltigen Gelen.
Die Fluorid-Gel-Applikation ist eine wirksame kariespräventive Maßnahme und kann unabhängig von anderen lokalen Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt werden, vorausgesetzt, das Gel wird nicht geschluckt. Der kariespräventive Effekt von Fluorid-Gelen ist unabhängig von der Applikationsmethode. Die Anwendungsform hängt von der Compliance des Patienten ab und sollte deshalb individuell gewählt werden.
Fluoridlacke.
Bei diesen Verfahren wird die Klebrigkeit der Grundsubstanz ausgenutzt, um eine Verlängerung des Fluorid-Schmelzkontaktes sicherzustellen und auf diese Weise eine verstärkte Fluoridanreicherung der oberflächlichen Schmelzschichten zu erreichen. Der Lack haftet besonders intensiv im Bereich der Fissuren und Grübchen, daher die Karies-Prädilektionsstellen sind besonders geschützt. Die von der Karies weniger betroffenen Glattflächen werden hingegen nur schwach beschichtet. In einer Vielzahl von Untersuchungen wurden Effektivität wie Effizienz dieser Methode ausreichend bestätigt, insbesondere auch für Patienten mit einem erhöhten Kariesrisiko.
Merke: Fluoridlacke sind klebriger und wirken deshalb länger auf der Zahnoberfläche. Leitlinien zu Fluoridlacken.
Die Fluoridlack-Applikation ist eine wirksame kariespräventive Maßnahme. Bei Kindern und Jugendlichen kann sie zwei- oder mehrmals jährlich und unabhängig von anderen Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Bei kariesaktiven Kindern sollte die Frequenz der Fluoridlack-Applikation mehr als zweimal pro Jahr betragen, weil damit eine verbesserte kariesreduzierende Wirkung erzielt wird.
Allgemeine Empfehlungen für eine praxisnahe Fluoridprophylaxe.
Eine spürbare Verbesserung des Gebisszustandes breiter Bevölkerungsschichten ist angesichts der begrenzten Compliance bei Ernährung und Mundhygiene kurz- und mittelfristig nur über eine Intensivierung der Aktivitäten auf dem Gebiet der Fluoridprophylaxe zu realisieren. Sie nimmt deswegen eine Sonderstellung ein, weil sie zu rasch greifbaren Ergebnissen führt und somit eine entscheidende psychologische Barriere niederreißt. Den Glauben, dass die Löcher in den Zähnen unabwendbares Schicksal seien und die Zähne im hohen Alter ohnehin wackelig würden und ausfielen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Ausgangssituation sind hierbei unterschiedliche Maßnahmen indiziert.
Basisprophylaxe.
Für den durchschnittlich kariesgefährdeten Patienten haben sich unter den Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland die folgenden Maßnahmen als gleichermaßen wirkungsvoll wie sicher herausgestellt.
In den ersten beiden Lebensjahren.
Option 1. Das regelmäßige Einbürsten von fluoridierter Zahnpasta in altersgerechter Dosierung ab dem Durchbruch der ersten Milchzähne. Solange Kinder die Zahnpasta verschlucken oder gar bewusst essen, ist auf eine strikte Begrenzung der Zahnpastamenge zu achten. Wo Kinder dies ablehnen, ist Option 2 vorzuziehen. Option 2. Die Kombination von Einbürsten mit fluoridfreier Zahnpasta plus Verwendung von Fluoridtabletten. Diese Kombination ist dann eine Alternative, wenn Kinder extensiv Zahnpasta essen. Die Gingivitis-Prophylaxe wird durch das Zähneputzen mit fluoridfreier Zahnpasta sichergestellt. Die Zufuhr von Fluorid erfolgt durch die exakt dosierbaren Fluorid-Tabletten.
Ab dem dritten Lebensjahr.
Option 3. Die Kombination von Einbürsten mit fluoridhaltiger Zahnpasta in altersgerechter Dosierung plus Verwendung von fluoridiertem Speisesalz optimiert den durch die fluoridierte Zahnpasta bewirkten kariesprophylaktischen Effekt. Vorteil dieser Methode? Im Vergleich zur Anwendung fluoridierter Zahnpasta allein ist keine größere Compliance erforderlich. Nachteil? Eine exakte Abschätzung der systemischen Komponente und somit des Fluorose-Risikos ist nicht möglich. Aus diesem Grund gilt hier besonders der Kommentar zu Option 1. Kinder profitieren erst dann von dieser Methode, wenn sie an den mit fluoridiertem Speisesalz gewürzten Mahlzeiten der Erwachsenen teilnehmen. Option 4. Die Kombination von Einbürsten mit fluoridhaltiger Zahnpasta plus Verwendung von Fluoridtabletten optimiert ebenfalls den durch die Zahnpasta bewirkten Effekt. Vorteil dieser Kombination? Eine exakte Abschätzung der systemischen Komponente ist möglich. Eine Tatsache, die besonders für eine Anwendung in den ersten Lebensjahren spricht. Nachteil? Eine vergleichsweise hohe Compliance ist erforderlich.
Ab dem Schuleintritt.
Die zusätzliche halbjährliche Applikation eines Fluoridlacks ab dem Schuleintritt optimiert den durch die oben angegebenen Maßnahmen erzielten Effekt.
Intensivprophylaxe.
In Fällen von besonders starker Kariesgefährdung sind zusätzliche intensivprophylaktische Maßnahmen erforderlich. Sie sollten sowohl vom Patienten selbst als auch vom Zahnarzt bzw. von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. In der Regel handelt es sich hierbei um eine gehäufte Anwendung höher konzentrierter fluoridhaltiger Präparate, zum Beispiel die wöchentlich erfolgende häusliche Anwendung fluoridhaltiger Gele bzw. die vierteljährliche Anwendung von Lacken.
Toxikologische Aspekte.
Bei der toxikologischen Bewertung ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen der akuten und der chronischen Fluoridtoxizität.
Akute Toxizität.
Die akute Toxizität der Fluoride ist abhängig von ihrer Löslichkeit und zum Beispiel beim gut löslichen Natriumfluorid höher als beim schlechter löslichen Calciumfluorid. Die entsprechenden kritischen Dosen sind bekannt aus Vergiftungsfällen, wie sie in suizidaler oder krimineller Absicht bzw. als Folge von Verwechslungen beschrieben wurden. Die minimale toxische Dosis wird mit 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, die tödliche Dosis mit ca. 32 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Der Abstand zwischen der pharmakologischen und der toxischen Dosis beträgt beim Fluorid mindestens 1 zu 100. Der Sicherheitsabstand zwischen therapeutischer und letaler Dosis zwischen 1 zu 200 und 1 zu 1000. Ein praxisnahes Beispiel. In fluoridiertem Speisesalz ist die minimale tödliche Dosis von ca. 5 Gramm Fluorid beim Erwachsenen erst in einer Salzmenge von 20 Kilogramm enthalten. Da aber bereits 200 Gramm Kochsalz für den Erwachsenen tödlich sind, ist offensichtlich, dass keine akute toxische Gefahr vom Fluorid im Speisesalz ausgehen kann.
Merke: Die akute Toxizität ist extrem selten. Chronische Toxizität.
Für die Praxis bedeutsamer ist die Frage einer möglichen chronischen Toxizität, das heißt von Langzeitschäden. Nach heutigem Kenntnisstand ergeben sich als Grenzwerte für die Entwicklung einer Dentalfluorose Konzentrationsbereiche zwischen 0,04 und 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nur wenn diese Werte im Zeitraum der Schmelzbildung überschritten werden, kommt es zur Ausprägung einer Dentalfluorose. Sonstige pathologische Veränderungen im Organismus durch im Rahmen der Kariesprophylaxe applizierte Fluoriddosen wurden bislang nicht beobachtet.
Fissurenversiegelung.
Unter einer Fissurenversiegelung versteht man den präventiven Verschluss kariesanfälliger Fissuren und Grübchen mit dem Ziel, einer Kariesentstehung vorzubeugen oder einen Demineralisationsprozess im Frühstadium zu stoppen. Die Fissuren- und Grübchenversiegelung ist damit eine zahnflächenspezifische Präventionsmaßnahme mit einem Nutzeffekt, ganz offensichtlich insbesondere bei Patienten mit einer erhöhten Kariesanfälligkeit.
Merke: Fissuren sollen bei kariesanfälligen Kindern versiegelt werden. Leitlinie zur Fissurenversiegelung.
Bei der Fissuren- und Grübchenversiegelung handelt es sich um eine wirksame, flächenspezifische Präventionsmaßnahme bei bleibenden Zähnen, die ihren größten Nutzen im Kindes- und Jugendalter aufweist. Ziel ist die Umgestaltung eines plakretentiven Fissurenreliefs in eine prophylaxefähige Zahnfläche. Bei Patienten mit einem hohen Kariesrisiko soll der frühzeitigen Versiegelung Priorität eingeräumt werden.
Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.